gleich drei. Schön. Vielen Dank. Ja, ich habe ja in den letzten Zeiten, immer wenn ich mal da war, etwas in die Zukunft geschaut. Entrückung, Preisgericht, Hochzeit des Lammes, das waren die Themen. Jetzt komme ich so langsam ans tausendjährige Reich. Wie das tausendjährige Reich Jesu Christi auf Erden beginnt, ist mein Thema heute. Offenbarung 20, 1 bis 6 lese ich dazu. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnis Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Soweit der Text. Das tausendjährige Reich oder das Friedensreich Jesu Christi wird auch Millennium genannt. Lange Zeit und immer noch ist es ein Menschheitstraum, ein Friedensreich auf dieser Erde zu gründen. Aber nie hat es jemand erreicht. Viele beten sich ja auch für den Weltfrieden. Viele demonstrieren vielleicht sogar dafür. Aber dann streiten sie sich eventuell auf dem Arbeitsplatz oder mit den Nachbarn. Wir merken, da stimmt etwas nicht. Da ist der Wunsch da auf der einen Seite und der Egoismus auf der anderen. Es wird aber einmal eine Zeit geben, in der wirklich Frieden herrscht. Und dieser Friede wird nicht durch die Politik, durch menschliche Bemühungen entstehen, sondern er wird erst dann kommen, wenn Satan, der Urheber von Streit und Krieg, sein Werk nicht mehr tun kann. Ich meine damit, dass er im Hintergrund die Menschen aufhetzt. Er wird es dann nicht mehr tun können, wenn er gebunden wird. Wir haben das eben aus der Offenbarung gehört. Und das wird erst dann geschehen, wenn Jesus Christus sein Friedensreich aufrichten wird. Die eigentliche Grundlage für den Glauben an ein tausendjähriges Reich bilden viele Weissagungen im Alten Testament über das Kommen des Messias. Sie besagen, dass er auf dem Thron Davids sitzen wird und ein großes Friedensreich regieren wird. Zwei wichtige Fragen werden uns allerdings erst im Neuen Testament beantwortet, auch in diesem Text hier in Offenbarung 20. Einmal die zeitliche Dauer, sie wird im Alten Testament nicht genannt. Hier heißt es im 4. Vers, und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Zweitens geht es um die genauen Umstände, in denen dieses Zeitalter beginnen und auch enden wird. Erst die Ergänzungen hier aus der Offenbarung, auch noch aus anderen Stellen. Dadurch können wir mehr Klarheit gewinnen über dieses Friedensreich. Es stellt sich noch eine Frage. Vielleicht ist die schon in euren Köpfen. Weshalb überhaupt dieses Zwischenreich, dieses tausendjährige Reich auf Erden? Warum ist es überhaupt notwendig? Können wir nicht gleich den Himmel auf Erden kriegen, den neuen Himmel, die neue Erde? Darauf gibt es drei Antworten. Erstens, der Schöpfer hat sein Anrecht über Himmel und Erde nie aufgegeben. Und er wird mit seiner Herrschaft im tausendjährigen Reich diese sichtbar machen. Ich sage nur einen Satz: Gott regiert, auch wenn der Teufel los zu sein scheint. Dieses Anrecht wird in Psalm 24, 1 und 2 deutlich unterstrichen. Des Herrn ist die Erde, heißt es da, und ihre ganze Fülle. Die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen festgestellt. Und am Ende dieses Psalms heißt es dann, das ist fast ein adventlicher Text, erhebt ihr Tore eure Häupter, erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Einst kam Jesus in Niedrigkeit, um dich und mich, um uns zu erlösen. Nun kommt er, wird er kommen mit Macht und Herrlichkeit Gottes, um Gottes Willen durchzusetzen auf dieser Erde, damit auch sichtbar wird, dass Gott regiert. Es wird also eine tausendjährige Königsherrschaft Gottes durch Jesus Christus von Jerusalem ausgeben. Es gibt eine zweite Antwort. Gott zeigt durch das tausendjährige Reich, dass er trotz des Sündenfalls seinen Plan, auf Erden ein Paradies zu schaffen, nie aufgegeben hat. Seine guten Absichten mit uns Menschen, als er sie ins Paradies setzte, sind nur für eine gewisse Zeit zurückgesetzt worden, um sich dann doch noch zu erfüllen. Wer sich mal mit den Texten des tausendjährigen Reiches beschäftigt, der wird das merken. Der Sieg Jesu Christi durch sein Opfer am Kreuz hatte eben nicht nur die geistliche Erlösung zur Folge. In Römer 8, 21 heißt es, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Im tausendjährigen Reich wird der Tod etwas Seltenes sein. Es wird ihn noch geben. Es ist noch nicht das Endgültige. Aber wer mit 100 stirbt, der stirbt wie ein Kleinkind heute. So ein Verhältnis muss man sich vorstellen. Und der dritte Grund sind die vielen Verheißungen Gottes im Alten Testament über dieses Friedensreich. Gerade dort finden wir viele Details. Aber erst durch die Offenbarung mit ihrer ausführlichen Beschreibung, zum Beispiel der großen Trübsal, wird es möglich, diese alttestamentlichen Aussagen in eine gewisse chronologische Reihenfolge zu bringen. Es finden nämlich mehrere wichtige Ereignisse zu Beginn des tausendjährigen Reiches statt, aber auch am Ende. Das Ende dieses Reiches wird durch Folgen der Ereignisse geprägt zu sein. Ich führe sie nur einfach kurz an. Himmel und Erde werden vergehen. Dann findet ein Endgericht statt. Und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde in großer Herrlichkeit geben. Aber sehen wir uns diese Ereignisse an, von denen ich eben gesprochen habe, die zum Beginn des tausendjährigen Reiches stattfinden. Das erste, Christus wird für alle sichtbar wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit. Davon lesen wir Matthäus 24, 30 und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen, in manchen Bibeln Menschensohn, am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Es ist nicht ein verborgenes Ereignis wie bei der Entrückung, wo viele das überhaupt nicht wahrnehmen, sondern nur die, die gemeint sind. Wie ein Magnet zieht Christus sie dann an. Aber hier werden ihn alle sehen. Diese Worte stammen von Jesus selbst aus einer seiner Endzeitreden. Und die Menschen werden überrascht sein, denn Gott greift durch Christus hier persönlich ins Weltgeschehen ein. Das gibt es sonst immer nur mittelbar. Zweitens, der wiederkommende Christus wird der Herrschaft des Antichristen und seines falschen Propheten ein Ende bereiten. Davon kann man in Offenbarung 19 in den Versen 11, 12, 16 und 19, 21 lesen. Ich fasse mal zusammen, was da ungefähr steht. Der Himmel öffnet sich und ein Reiter auf einem weißen Pferd wird sichtbar. Von diesem Reiter wird gesagt, dass er treu und wahrhaftig heißt und dass er Krieg führt und richtet in Gerechtigkeit. Er hat Augen wie Feuerflammen und er trägt viele Kronen. Und auf seinem Gewand steht geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Amen. Viele wollen heute Herren sein. Aber es gibt nur einen Herrn und das ist Gott selbst. Das ist sein Christus. Hier wird uns eindeutig Jesus Christus als der wiederkommende Messias für Israel beschrieben. Der Antichrist und der falsche Prophet haben ein großes Heer aufgeboten und Israel ist in starker Bedrängnis. Aber alle beide werden ergriffen und in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Endgültiger Strafort der Verdammten. Die übrigen des Heeres, so steht es da, werden von Christus durch das Schwert seines Mundes getötet. Das heißt, es genügt ein Wort und die fallen um. Ein Wort genügt von Gott, um schöpferisch tätig zu sein. Der Geist Gottes ist auch beteiligt, der Ruach. Und wir dürfen wissen, wie gewaltig diese Worte sind. Und wohl uns, wenn wir seine Worte ernst nehmen, wohl uns, wenn wir sie uns ins Herz fallen lassen, wohl uns, wenn es ein gutes Fundament für unser Leben wird. Mir geht es oft so, dass ich in irgendeiner Weise für irgendetwas eine Antwort brauche und der Geist Gottes ist so treu, dass er dann mich erinnert an dieses oder jenes Gotteswort, das mir den Weg, die Richtung zeigt. Das dritte, es sind insgesamt 7 Ereignisse. Ich liebe die 7, das ist die Vollzahl. Und ich habe entdeckt, dass es tatsächlich 7 Ereignisse sind. Das dritte ist, Christus kommt seinem Volk Israel zur Hilfe. Ich habe es schon eben angedeutet. Und wird sie aus der Bedrängnis dieses gewaltigen Millionenheeres retten. Und der Überrest des Volkes, es kommen auch einige um, werden ihn als Messias erkennen und dann auch annehmen. Sacharja schreibt darüber schon in Kapitel 12, 9 und 10, und es wird geschehen an jenem Tag. Wird auch manchmal Tag des Herrn genannt, dieser Tag. Da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. In Klammern, wenn er gestorben ist. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Wir sehen hier eine radikale Umkehr Israels zu Christus. Sie findet hier dann statt. Und Sacharja 13,1 ergänzt, an jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Das vierte, er kommt ihnen also zu Hilfe, er wird sie retten und es wird ein Überrest. Ein ganzes Volk wird sich an einem Tag bekehren. Ihr wünscht euch Erweckung. Das ist Erweckung. In einer Dimension, die wir uns so noch nicht vorstellen können. Trotzdem wünsche ich mir auch, und ihr sicherlich auch, betet dafür, dass in unserem Volk wieder, ja, der Name Gottes wichtig, groß und in die Mitte kommt. Viertens, und das ist ein entscheidender Faktor, Satan wird gebunden und in den Abgrund geworfen. Mit dieser Aussage beginnt unser Text, den ich heute am Anfang gelesen habe. Und er zeigt auch, dass ein einziger Engel genügt, der ihn bindet und im Abgrund verwahrt. Es ist da weder ein Erzengel noch ein starker Engel nötig. Wir wissen, als der Satan aus dem Himmel verschwinden musste, herausgeworfen wurde, weil er sich überhoben hatte, in Kapitel 12 der Offenbarung 7 bis 9, dass ein Erzengel nötig war, um ihn aus den himmlischen Regionen zu vertreiben. Wer Satans Fall genauer lesen will, kann Hesekiel 28, 12 bis 18 und Jesaja 14, 12 bis 15 einmal lesen. Dort wird er ja unter einem Synonym des Königs von Tyros diesen Fall nachvollziehen können. Danach war für Satan kein Platz mehr im Himmel. Hier auf Erden lässt sich der Fürst der Finsternis widerstandslos festnehmen von einem einzigen Engel. Seine Rebellion gegen Gott durch den Antichristen und die Völker ist fehlgeschlagen. Als Gläubige dürfen wir uns vor Augen halten, seit Golgatha ist Satan ein besiegter Feind. Unser Widerstehen gegen seine Anfechtung und Versuchung gelingt aber nicht aus uns selbst. Wir brauchen immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft Jesu. Wir brauchen seine Worte und seine Wahrheit. Der Engel, der Satan gefangen nimmt, trägt die Ausrüstung eines Gefängniswärters. Er hat den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette. Das sind die Handschellen. Satan wird für 1000 Jahre in diesem Abgrund eingeschlossen. Wir haben vielleicht wieder im Kopf, warum nicht für immer? Die Frage beantworte ich auch noch, aber ein bisschen später. Ich freue mich ruhig, wenn ihr Spannung habt. Der hier erwähnte Abgrund ist das vorübergehende Gefängnis für die gefallenen Engel. Das ist noch nicht der Feuersee. In 2. Petrus 2, 4 heißt es, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrunds hinabgestürzt zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Die ganz harten Brocken, die hat er eingesperrt, auch jetzt schon. Die Satans Engel, die ganz Bösen, ihr versteht mich sicher. Es ist derselbe Abgrund, von dem es in Lukas 8, 31 heißt, und die Dämonen baten Jesus, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Sie wollten lieber in die Schweineherde. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Die satanischen Mächte sind hier in diesem Abgrund absolut eingesperrt und können ihr Unwesen nicht auf der Erde treiben. Das wird das ganze tausendjährige Reich über so sein. Die Haft Satans bewirkt, dass er nicht länger frei ist, unter den Völkern als Durcheinanderbringer, Verführer, Lügner und so weiter zu wirken. Bei der Verhaftung werden seine Personalien noch einmal genannt und er wird mit all seinen Namen bezeichnet. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die Teufel und Satan ist. Diese Namen sagen viel über sein Wesen aus. Drache zeigt, dass er sein Unwesen unter den Königreichen der Erde treibt. Paulus nennt ihn in 2. Korinther 4, 4 den Gott dieser Welt. Dieses Wirken und diesem Wirken wird Christus ein Ende setzen. Die Bezeichnung die alte Schlange zeigt uns die List an, mit der er im Paradies die Menschen verführte, mit dem tödlichen Gift von Lüge, Halbwahrheit und Zweifel und ihre Gottesbeziehung zerstörte. Dieses Sündengift kann nur durch Vergebung und durch das Blut Jesu Christi überwunden werden. Die Bezeichnung Teufel, was Lästerer, absichtlicher Lügner, Durcheinanderbringer bedeutet, zeigt uns seine Verführerrolle. In der Endzeit wird er diese Verführung oder für diese Verführung den Antichristen und falschen Propheten benutzen. Aber auch die dämonischen Mächte, einige gibt es, sind dabei beteiligt. Die ganz Bösen sind noch eingesperrt. Gibt in der Offenbarung eine Stelle, wo sie auch für eine kurze Zeit losgelassen werden. Die vierte Bezeichnung heißt Satan und bedeutet Widersacher und Beschuldiger. Ich bin gleich mit ihm fertig, wenn euch das schon ein bisschen viel ist. Aber ich wollte das mal deutlich machen. Widersacher und Beschuldiger. Wenn wir unsere Sünden unter Vergebung und unter das Blut Jesu gebracht haben, dann hat Satan keine Anklagegründe mehr, um uns zu beschuldigen. Er wird es immer wieder versuchen. Er wird es dir selber auch in deinem Gewissen versuchen einzureden. Aber wenn uns unser Herz selbst verdammt, ist Gott größer als unser Herz und das Blut Jesu reinigt von mancher Sünde, von aller Sünde. Halleluja. Hier wird Satan nun, wird uns gezeigt, dass er ja ein Beschuldiger ist. Unvergebene Sünde macht angreifbar. Und darum, wenn du mal gestolpert bist, wenn du mal reingerutscht bist, dann geh zu deinem Vater im Himmel, so geh zu Jesus und lass dich neu reinigen. Das Blut Jesu macht rein von aller Sünde und du bist nicht mehr angreifbar. Hier zu Beginn des tausendjährigen Reiches wird er total aus dem Verkehr gezogen. Gleiches gilt auch für die Satansengel in Jesaja 24, 21, 22. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr das Heer aus der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige auf der Erde, sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Sie werden im Kerker eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht werden. Hier geht es um den Beginn dieses Reiches und um das Gericht über Satan und seine Engel. Aber auch von Königen der Erde ist die Rede. Wenn Satan nach 1000 Jahren losgelassen einmal kurz wird, dann haben wir nur noch 2 Bezeichnungen, Satan und Teufel. Der Drache und die alte Schlange haben ausgespielt. Es gibt nur noch ein Königreich auf Erden, das unserem Herrn und Heiland Jesus Christus gehört. Auch der am Ende stattfindende nochmalige Aufruhr gegen Gottes Herrschaft wird ihm nicht gelingen. Und dann wird er endgültig aus dem Verkehr gezogen und im Feuersee enden. Ich komme noch drauf, warum diese dieses Zwischenspiel, kann man fast sagen. Als 5. Ereignis wird die Auferstehung nun abgeschlossen werden. Bei der Entrückung bekamen die Gläubigen, Lebende und Tote, einen neuen Auferstehungsleib. Sie gingen mit Christus in die himmlische Herrlichkeit und dabei handelt es sich um die erste Auferstehung. Aber die erste Auferstehung hat 2 Etappen. Es gibt einen 2. Termin, würde ich einfach mal so sagen. Diese damals entrückten Gläubigen kommen nun mit Christus wieder und werden Anteil an seiner Herrschaft haben. Doch nun geht es noch um die Leute in der großen Trübsal, die Märtyrer, die Überwinder aus dieser Zeit. Auch sie werden jetzt auferweckt und das ist der 2. Teil der ersten Auferstehung. Von ihnen lesen wir, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Alle, die zur ersten Auferstehung gelangen, werden hier glückselig gepriesen im 6. Vers. Warum ist das so wichtig? Es heißt dort glückselig, ich wiederhole es nochmal, und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der 2. Tod, das ist nämlich der Feuersee, keine Macht mehr. Sondern sie werden Priester Gottes und Christus und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Das heißt, es gibt für diese Menschen der ersten Auferstehung kein Gericht, keine Verdammnis mehr und keine Trennung von Christus. Sie werden immer mit ihm verbunden sein. Ist das nicht herrlich? In Offenbarung 7 ist davon die Rede, dass die Menschen der ersten Auferstehung eine unzählbare Schar darstellen werden. Und das Lamm und den Herrn anbeten. Von den übrigen Toten heißt es dagegen, sie werden nicht lebendig bis 1000 Jahre vollendet werden. Danach erfolgt das Endgericht, auch als jüngstes Gericht bekannt. Darüber will ich heute nicht im Einzelnen eingehen. Als 6. Ereignis folgt der Beginn des 1000-jährigen Reiches und mit einem Gericht über Israel. Das mag erstaunen, aber es geht darum, wer in dies verheißene Reich des Messias eingehen soll und wer nicht. Und da habe ich mir lange den Kopf drüber zerbrochen. Auf der einen Seite, das ganze Volk bekehrt sich und hier gibt es jetzt ein Gericht. Nun, wir lesen den Text erstmal. Hesekiel 20, 34 bis 38. Und ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgerecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm sammeln, und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen von Angesicht zu Angesicht, wie ich mit euren Vätern ins Gericht gegangen bin in der Wüste des Landes Ägypten. Ebenso werde ich mit euch ins Gericht gehen, spricht der Herr, Herr. Und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Um das zu verstehen, kleine Erklärung, damals waren die Ställe eigentlich abgezäunte, mit Hecken umgebene Höfe. Und da gab es noch einen Eingang und da stand der Hirte und zählte die Schafe, ob sie alle noch da waren. Der gute Hirte kennt sie mit Namen. Ich lese weiter, und ich werde euch ausscheiden, die sich empörten und mit mir brachen, und ich werde sie aus dem Land der Fremdlingschaft herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Auflösung: Es gibt eine zweite Sammlung Israels. Die erste ist im Gange und mit der Staatsgründung angefangen. Aber es gibt eine zweite und die ist hier beschrieben. Dieses Gericht wird über die noch in der Zerstreuung dann lebenden Israeliten gehalten. Und dabei geht es um den geistlichen Zustand ihrer Herzen Christus gegenüber. Also nicht die, die im Land sind und gerettet wurden, die werden sich an einem Tag bekehren. Aber da gibt es dann überall auf der Erde noch, ja, Israelis, die es vielleicht dann erst entdecken. Und da geht es darum, sind sie mit dabei im tausendjährigen Reich in Israel oder nicht? Wie stehen sie Christus gegenüber? Und das ist auch die entscheidende Frage immer wieder für uns, für jeden von uns. Wer ist Christus für dich? Ist er ein Prophet? Ist er ein guter Mensch? Ein gutes Vorbild? Oder ist er dein Herr, dein Heiland, dein Erlöser? Das ist die entscheidende Frage. Und daran wird sich erweisen, ob man verworfen oder errettet hier am tausendjährigen Reich die Israelis teilhaben dürfen, wir am ewigen Leben und auch am ewigen Reich. Als siebtes Ereignis, ich bin fast am Schluss, bleibt noch das Völkergericht über. Und da heißt es in Vers 4, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Zu Beginn des tausendjährigen Reiches geht es darum, welche Völker haben sich an diesem Krieg des Antichristen beteiligt und Israel, ja, ich sag mal, die Hölle heiß gemacht. Auch die entrückte Gemeinde scheint hier richtend mitbeteiligt zu sein, wenn man das genau liest. Wenn Christus das Heer des Antichristen vernichtet hat, wird es noch viele Menschen auf Erden geben. Die Völker werden gesammelt und über sie wird Gericht gehalten. Der Maßstab wird unter anderem sein, wie sie gegenüber den bedrängten Juden in der Zeit der großen Trübsal gehandelt haben. Alle Menschen aus den Nationen werden dabei in Gruppen aufgeteilt. Da gibt es in Matthäus 25 eine Stelle, wo von Schafen und Böcken die Rede ist, ob man für oder gegen Israel gestanden hat. Auch in Joel 4 lesen wir noch einmal von diesem Völkergericht. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenen Judas und Jerusalems zurückbringen will, da werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabfahren und da selbst mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Weil sie es unter die Heiden zerstreut und mein Land verteilt haben und weil sie über mein Volk das Los geworfen haben. Hier geht es nochmal um diese Schlacht auch. Auch das ist ja ein Teil dieses Gerichtes. Beim Erscheinen zu Beginn des tausendjährigen Reiches werden alle Überlebenden der Erde gerichtet, ganz ähnlich wie später im Endgericht. Und da geht es darum, sind sie dabei im tausendjährigen Reich als Untertanen Jesu Christi oder nicht? Sind sie würdig oder nicht? Und das Kriterium wird sein, wie sie in der großen Trübsal sich Israel gegenüber verhalten haben. Sicher wird es auch um Nächstenliebe, um Selbstsucht und Herzenshärte und um die Stellung zu Jesus gehen. Die so ausgewählten Menschen werden dann in Fleisch und Blut auf der Erde im tausendjährigen Reich weiterleben. Ich habe schon angedeutet, wer mit 100 stirbt, gilt als verflucht. Die meisten werden diese Zeit erleben dann als Ganzes. Die übrigen, die nicht daran Anteil haben, gelten als Verfluchte und werden auch keinen Anteil daran haben, wie wir in Matthäus 25 nachlesen können. Doch so paradiesisch dieses Reich auch ist, am Ende wird es abgelöst werden von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Gott wird alles neu machen. Wenn wir Offenbarung 22 lesen, siehe, ich mache alles neu. Und dann wird auch der Tod endgültig besiegt sein, nicht nur selten vorkommen, sondern ihm wird die Macht genommen und er wird auch in den Feuersee geworfen. Ja, das war viel, denke ich. Und doch möchte ich jetzt noch, dass wir mit euch beten. Ihr könnt euch anschließen, ich werde anfangen. Herr, ich danke dir, dass du dieses Zwischenreich gibst, um noch einmal zu zeigen, wie du dir das vorgestellt hattest mit dem Paradies und wie Menschen sich verführen ließen. Aber du kommst zu deinem Zweck und Ziel und du wirst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt, in der der Tod nicht mehr zu Hause ist. Und dieser Friede, nach dem die Menschen Sehnsucht haben, Wirklichkeit wird. Herr, wir können uns das noch nicht alles vorstellen, aber wir können uns darauf freuen, dich zu sehen, wie du bist. Nicht nur im Glauben, wie jetzt, sondern dann von Angesicht zu Angesicht. Herr, und ich bitte dich, dass du jeden von uns diese Sehnsucht ins Herz schenkst, nach dir. Tag für Tag und Stunde für Stunde, dass wir Ja sagen, immer wieder neu, zu deiner Liebe, die am Kreuz für uns geblutet hat und die uns dem Vater nahe bringen will, sehen, wie er ist. Halleluja. Amen. Wenn sich einige noch anschließen wollen, dürft ihr das tun.